Ja, lieber Carsten Rath, dass die Arbeiten in der Hotellerie abwechslungsreich, spannend und auch durchaus erfüllend sein kann, das haben wir ja schon in vielen Gesprächen mit Spitzenhoteliers hier im Reiseradio erfahren dürfen. Nun kann der geneigte Käufer eines Büchleins das auch nachlesen. Sie haben es aufgeschrieben aus dem Leben eines Grand Hoteliers mit dem putzigen Titel »Sex bitte nur in der Suite«. Und ohne jetzt zu viel zu verraten aus den Memoiren Ihres Berufslebens Teil 1, Sie haben so viel erlebt, das reicht für mehr als eine Fernsehsoap. Ist das ein normaler Werdegang, wenn ich Karriere machen möchte im Hotelwesen?
Lieber Donny, das Buch habe ich ja nicht in Bezug auf meine Karriere oder auf meine Vergangenheit als Hotelier geschrieben, sondern es ist eigentlich ein Abriss, wie es im richtigen Leben geschieht. Ich hatte viel Glück im Leben. Ich bin an spannenden Orten gewesen, an denen zufälligerweise zeitgeschichtlich Relevantes geschah. Zum Beispiel in Kapstadt, als Mandela freigelassen wurde. Oder in Berlin, als Clinton seinen ersten Staatsbesuch hatte. Oder auch traurige Ereignisse. 9/11 war ich in Amerika. Und das gepaart mit einem schönen Hotel, mit einer spannenden Erfahrung, hat dann eben mich dazu irgendwann bewegt, ein Buch zu schreiben. Also die Dinge erstmal aufzuschreiben, die dort geschahen. Und dann irgendwann das zusammenzufassen, in das Buch »Sex bitte nur in der Suite«.
Na, aber lieber Herr Rath, kleine Kostproben, damit Sie sehen, ich habe es gelesen. Da gibt es den blondierten Rockstar, der im Kempinski nachts eine Orgie auf der Hoteltreppe beginnt. Da gibt es eine besoffene Komödiantin, die eine Prinzessin beleidigt. Eine wild gewordene chinesische Liebhaberin, die in, ich sag mal, Kill Bill-Manier sie in der Hotellobby aufschlitzen will. Einen Koch, der sich fast nackt und mit Lederstring am Fleischerhaken im Kühlraum aufhängen lässt, um fit zu werden für den Abendessenstress. Da gibt es Assistenten mit Revolvern, die unfähige Mitarbeiter zum Kopfschuss indirekt auffordern, koksende Staatsmänner mit Callboys auf der Toilette oder Hotelinhaber, die sie mit gefälschten Geldkoffern bezahlen wollen. Wow, und ich dachte, die Spitzenhotellerie ist immer so vornehm.
Ich sehe schon, Sie haben das Buch tatsächlich gelesen und Sie haben in 30 Sekunden über 30 es geschafft, die Essenz, den humorigen Teil herauszuarbeiten.
Okay.
Ja, das sind alles Erlebnisse tatsächlich, die ich aufgeschrieben habe, die natürlich immer auch hintergründig eingeführt werden, die auch anfangs ich gar nicht so identifiziert oder begriff und vielleicht auch später erst in Erzählungen mit meinen Kollegen nachholen konnte. Das erste Erlebnis, das Sie aufgezeigt haben, ist natürlich das Erlebnis des Titels. In der Tat gab es dort, als ich 20 Jahre alt war, einen blondierten, sehr bekannten Rockstar, der tatsächlich glaubt, er müsse oder der die Treppe mit der Suite verwechselte und dann seinen wilden Geschlechtsverkehr im Prinzip, sondern auf der Treppe nachging.
Sie wollen es aber nicht verraten, wer es ist, oder?
Nein, das ist die Kontenance kann ich nicht verlieren. Sie wissen, die Hoteliers sind immer einem stärkeren Schweigegesetz unterworfen als jeder Jurist und jeder Arzt. Jedenfalls war ich damals im Stresemann, man trug damals bei Kempinski noch Stresemann, und begegnete diesem alternden Rockstar in seiner Lederkluft, bat dann doch seine Security, wilde Treiben in die Suite zu verlegen und endete meine Tirade der Monologie mit den Worten »Sex, bitteschön, bei uns nur in der Suite«, was auf ein dumpfes Gelächter stieß.
Okay.
Ich trottete damals unverrichteter Dinge, sehr frustriert von dannen, denn der Rockstar ließ sich natürlich nicht abhalten. Und so kam der Titel des Buches zustande.
Wie würden Sie es denn heute machen, wenn Ihnen das passiert? Im Kamea?
Im Zweifel würde es im Kamea Grand nicht passieren, weil die Rockstars sich auch ein bisschen verändert haben. Vielleicht sind die gar nicht mehr so, wie sie damals waren. Ich würde keinen Stresemann tragen und wahrscheinlich ihn auch erst gar nicht sich niederlassen lassen, sondern würde wahrscheinlich früher intervenieren, höflich, aber bestimmt doch darauf aufmerksam machen, dass es andere Möglichkeiten gibt.
Okay, nun sind Sie ja nun auch kein, ich sag mal, Kind von Traurigkeit, mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet. Und im Büchlein lernen wir durchaus auch die, ich sag mal jetzt, die dunkle Seite eines Carsten Rath kennen, der auch mal mit Renitenz, Tricks, Raffinesse, Skrupellosigkeit bis hin zur Sabotage. Und ich darf das jetzt hier sagen, weil Sie es ja selbst sehr offen beschreiben, sich seinen Weg an die Spitze freikämpft. Man darf also nicht zart beseitet sein, wenn man in der internationalen Hotellerie Karriere machen möchte, oder?
Sie gestatten, dass ich natürlich eine völlig andere Wahrnehmung von mir habe, als die Sie gerade darstellen. Und ich halte mich natürlich für durchaus erfahren und vielleicht auch ein bisschen erfahrener als diejenigen, die nicht so viel international unterwegs waren. Aber in der Tat gab es immer wieder unschöne Situationen, die ich zu meistern hatte. Denn ein Weg über vier Kontinente in 12 verschiedene Länder, der ist eben nicht nur mit Blumen gesät. Und das habe ich gelernt und mich dann eben auch entsprechend durchsetzen gelernt. Wobei ich am Ende meiner Angestellten-Tätigkeit, bevor ich dann mit Carmea Grant mich selbstständig machte, für mich festgestellt habe, dass diese Politik in den Unternehmen eben nicht meins ist. Und dass ich eben nicht dafür gemacht bin, nicht mit Macht nach vorne oder nach oben zu kämpfen. Und deswegen habe ich ja letztlich den Schluss durchgezogen und bin in die Selbstständigkeit gegangen, damit ich der Politik der großen Konzerne entfliehen konnte.
Ja, zu Ihrer Ehrenrettung muss man natürlich sagen, dass es offensichtlich keine, ich sag mal, niedrigen Beweggründe oder Karrieresucht waren, die Sie da so ungehorsam werden ließen, sondern vor allem der Ärger über mangelndes Servicebewusstsein oder die Verweigerung ihrer Vorgesetzten, den Gast in den Mittelpunkt ihrer Handlungen zu stellen. Das ist für mich so der rote Faden, der immer wieder auftaucht.
Ja, weil das die Quintessenz von großem Service ist, die Quintessenz von guter Dienstleistung ist. Diese Gesetzmäßigkeit unterliegt, wenn Sie so wollen, sogar einer mathematischen Formel. Die mathematische Formel, die ich immer anwende, heißt M hoch 4. Mhm. Also, das ist der Buchstabe M. M hoch 4 heißt, man muss Menschen mögen. Und wenn man Menschen mag, dann hat man einen respektablen Umgang mit den Menschen. Dann ist man entsprechend reizend, entsprechend dienstleistungsorientiert, entsprechend auch als Mensch herzlich. Und dann funktioniert Dienstleistung immer gut. Und wer Menschen nicht mag, der ist eben in unserer Branche, in der Reisebranche per se, nicht gut aufgehoben. Und der macht das Leben seiner Kunden, seiner Gäste, aber auch seiner Mitarbeiter eben schwer. Und da bin ich einigen begegnet und denen habe ich das dann wahrscheinlich auf mir meine eigene reinliche Art und Weise zum Ausdruck.
Ja, der bedingungslose Service, den Sie ja so im Hinterkopf haben, die Begeisterung, das sind ja so Bestandteile Ihres Credos bis heute. Nach der Lektüre habe ich allerdings ein bisschen den Eindruck, selbst bei den angeblich besten Adressen mangelt es häufig daran und es wird viel zu häufig nach Schema F verfahren. Ist das ein richtiger Eindruck?
Ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht Prozesse, also die ordentliche Abarbeitung von Dingen. Und es braucht natürlich auch den Charakter, also die Empathie, diese Prozesse herzlich umzusetzen. Mein Slogan da heißt, Professionalität ohne Herzlichkeit ist Arroganz. Mhm. Das erleben wir ja oft, dass die Prozesse funktionieren, aber die Art und Weise, wie sie vermittelt werden, belanglos ist. Und dann macht sie keine Freude. Umgekehrt möchte ich natürlich auch nicht nur nette Menschen um mich herum haben und die Prozesse funktionieren nicht. Dann habe ich auch keine Freude. Die Verbindung aus beidem ist das Richtige. Das ist ja auch kein Rocket Science. Also man braucht ja kein Albert Einstein zu sein, um das zu vermitteln. Es geht ja wirklich nur darum, dass die innere Einstellung stimmt. Und wenn die Einstellung dann stimmt, dann sehe ich keinerlei Gründe, warum ein Unternehmen, ein Hotel, eine Reisebranche, eine Airline, was auch immer in der Touristik, nicht ausgezeichnet sein sollte. Aber wir erleben das ja auch. Wir sprechen jetzt einige schwarze Schafe an, aber es gibt ja auch wunderbare Hotels. Also es gibt ja viele Grand Hotels, aber auch einfache 2- und 3-Sterne-Hotels, wo der Service so ausgezeichnet ist, wo man so eine Freude hat, wenn man hinkommt, wo man sich an die Menschen erinnert, dass die nicht unerwähnt bleiben sollten.
Aber kann es denn vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass man zwar Empathie fordert, vom kleinen Pagen aufwärts, aber diese persönliche, fast schon Selbstaufgabe keineswegs, ich sag mal, vergütet wird? Die Hotelbranche steht ja leider im Ruf, ihre Mitarbeiter fast schon unanständig auszubeuten. Wie kann man da Begeisterung herauskitzeln?
Das kann ich nicht bestätigen. Also jetzt lebe ich in der Schweiz und sind die Gehälter vielleicht noch etwas anders, aber ich kann auch für Deutschland nicht bestätigen, dass das so ist. Denn jeder hat ja eine freie Wahl. Es muss ja keiner in die Hotellerie gehen. Mhm. Nein, ich glaube, es liegt nicht an der Bezahlung, sondern ich glaube, es liegt tatsächlich im Umgang. Ich bin in einer Sache bei Ihnen, dass das Wort Empathie, dass die gelebte Empathie, und zwar in allen Hierarchiestufen, der entscheidende Erfolgsfaktor ist. Die Frage, die ich mir immer stelle, ich habe eine Unternehmensberatung, die heißt Richtig, Richtig. Und die Frage, die ich mir aber Richtig, Richtig immer wieder stelle, ist die, kann man Empathie lernen oder ist Empathie in der DNA oder in der Erziehung, wie auch immer, vorgegeben? Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, man kann ein Stück weit Empathie auch lernen.
Ah, ja.
Für mich hat Empathie 4 Stufen. Die erste Stufe ist die Konzentration. Der Mitarbeiter muss also konzentriert überhaupt sein, um Empathie anwenden zu können. Zweitens die Beobachtungsgabe. Die kann man schulen. Also Menschen zu sagen, achte mal drauf, was der Kunde, was der Gast will. Das ist ein Teil des Antizipierens. Drittens Fantasie zu entwickeln. Jetzt habe ich mich konzentriert, ich weiß, was der Kunde will, was er mag. Jetzt muss ich meine Empathie, Fantasie entwickeln, wie kann ich den Gast begeistern? Und dann muss ich als oberste Stufe den Mut haben, es auch zu tun, es umzusetzen. Und schon gelingt Empathie. Dazu brauche ich aber wiederum Empowerment. Das heißt, ich muss den Mitarbeiter in eine Lage versetzen, dass er dieses überhaupt anwenden darf.
Genau das. Sie müssen die Mitarbeiter auch quasi motivieren, das zu tun. Aber gerade in der Spitzenhotellerie gibt es ja viele Rituale und Steifigkeiten, die den Gast oft, sagen wir mal, ein bisschen einschüchtern. Vom abweisenden hohen Marmortresen der Rezeption über die, Sie haben es ja eben schon erwähnt, Stresemann-Verkleidung, der Gralshüter an der Pforte, ja, bis hin zum neuen, ja, hippen Designhotel, in dem sich die Mitarbeiter viel cooler und arroganter gebärden, als es ihnen zusteht. Das ist also ein weites Feld für Verbesserungen.
Sie haben ganz recht. Das war der Grund, warum ich damals Camea Grand gegründet habe. Ich habe mir gesagt, es muss doch einen idealen Mittelweg geben. Also die verstaubte Crosterie anders interpretieren mit modernen, schönen Formen, mit einer Architektur, die anregt, die inspiriert, begeistert. Dabei aber eben nicht, wie Sie sagen, den Model-Kellner und die Model-Rezeptionisten haben, die keine Ahnung vom Job haben und nur arrogant sind, wie man sie oftmals in amerikanischen Designhotels erlebt. Mhm. Die Mischung ist das richtig. Also die perfekten Mitarbeiter, herzlich und freundlich auf der einen Seite, vielleicht gar konservativ in ihrer Auffassung, aber modern und inspirierend die Architektur. So habe ich damals versucht, Camea zu interpretieren. Das Erste, was ich gemacht habe, war in meinen Häusern die Rezeptionsbalken wegzuschaffen. Es gibt einzelne Inseln, die transparent sind, die nur ein schlankes Bein quasi halten, wie ein Hochtisch, damit eben keine Differenz, keine Distanz, keine Unterschiede aufkommen. Und das kann man natürlich baulich schon mal in den richtigen Weg leiten, damit es dann eben auch operativ funktioniert. Aber am Ende kommt es immer darauf an, die richtigen Menschen am richtigen Ort zu haben und da eben auch nachzufassen und dran zu bleiben. Ich habe gerade so eine Mitarbeiterin bei mir, die ist hochprofessionell. Das ist ein Star in ihrem Job. Aber sie hat einfach keinerlei empathische Regung. Sie ist einfach für ihr Umfeld eine Belastung. Und ich bin sicher, dass der eine oder andere sie gerne einstellen würde und auch wird, weil sie einfach so hochprofessionell ist, in ihrer Art und Weise auch viel Umsatz bringt. Aber ich werde mich trotzdem von ihr trennen, weil die Art und Weise, wie sie mit ihren Kollegen umgeht und wie sie mit mir spricht und auch wie sie den Gast empfängt, nicht so ist, wie ich mir das in einem, ja, moderne Grand Hotel-Vorsteller.
Na, hoffentlich erfährt sie das jetzt nicht übers Reiseradio, wenn es ausgestrahlt wird. Nach Bonn haben sie ja jetzt auch in Zürich ihr Camea Grand eröffnet. Jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Prozent ihrer Vision können sie denn im eigenen Laden praktizieren? Sie haben ja eben gerade gesagt, man hat auch mal Mitarbeiter, die sind zwar toll, aber haben eine andere Philosophie im Kopf.
Ja. Also wir haben ja neben Bonn und Zürich auch Frankfurt große, ja, Event-Gastronomien. Und dann muss man einfach auch mal vom Modell unterscheiden. Bonn ist nur ein Franchise-Betrieb. Da haben wir wenig Einfluss. Da versuchen wir, die Leistungen über unseren Franchise-Vertrag einzufordern und leben zu lassen. Ganz anders ist das in Frankfurt und in Zürich. Dort sind wir Pächter, also Eigentümer des Geschäftes. Und da haben wir natürlich ganz große Möglichkeiten, das durchzuholen. Am Ende ist es aber nicht ich, der das macht, sondern am Ende habe ich eine Mannschaft, eine große Mannschaft, eine feste Mannschaft, die seit vielen, vielen Jahren mit mir gemeinsam arbeiten. Und das ist Teil unserer Kultur. Wissen Sie, Service ist kein Projekt. Service ist eine Haltung. Und an dieser Haltung muss ich arbeiten. Wenn ich das nur zu einem Projekt erkläre, dann hat es einen Anfang und ein Ende. Service hat einen Anfang, aber Service hat kein Ende.
Hört sich nicht nur gut an, das ist auch schön. Es hört sich aber auch gut an, wenn man alte Zöpfe abschneiden will und die Luxushotellerie in das heutige Lebensgefühl transformieren möchte. Und es mag ja auch sein, dass der livrierte, ich sag mal, steife Mitarbeiter etwas aus der Zeit gefallen scheint und auch nur wenige Gäste noch die Gelassenheit haben, zum Beispiel einen Butler ertragen zu können. Aber will der Fünf-Sterne-Gast von heute es wirklich so leger und eher emotional?
Ich glaube, den Fünf-Sterne-Gast gibt es so nicht. Ich glaube, es gibt natürlich unterschiedliche Gäste, unterschiedliche Generationen, aber ich glaube auch, der eine Gast möchte heute das und morgen etwas anderes. Je nachdem, wie er reist. Ist er geschäftlich unterwegs, dann muss es effizient und effektiv zugehen, dann ist Geschwindigkeit Trumpf. Ist er mit der Familie am Wochenende unterwegs, dann hat er viel mehr Zeit und mehr Muße, sich mit den ausführlichen Dingen zu beschäftigen. Oder aber verreist er vielleicht allein in Urlaub, um Sport zu treiben. Ich glaube, wir müssen uns die Bedürfnisse der Gäste anschauen und können nicht nur die Gäste per se kategorisieren, sondern deren Einzelbedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn wir das tun, dann sind wir so weit, dass wir sehr individuell auf die Kunden eingehen. Und ja, es gibt natürlich den Anspruch des livrierten Kellners oder des Stresemanns heute, für einige der Kunden. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Ich fordere nur, dass die eben auch uns die Daseinsberechtigung lassen, die etwas entspannter, innovativer, moderner an die Sache herangehen. Wissen Sie, ich habe so einen Unterslogan bei mir im Hotel. Ich sage immer das junge Grand Hotel. Mhm. Ein Grand Hotel wird auch mit der Zeit älter. Und als die ersten Grand Hotels entstanden, das Adlon in Berlin, das ich eröffnen durfte, mhm, oder das Ritz in Paris oder das Savoy in London, damals waren das auch junge Grand Hotels. Die sind ja erst mit der Zeit alt geworden.
Nun sind Sie ja selbst.
Ich glaube, das sollte man einfach jedem Hotel zutrauen.
Nun sind Sie ja selbst als Gast häufig unterwegs bei Kollegen. Für die ist das wahrscheinlich eine Hyperstresssituation, weil die schon ahnen, dass sie den Ablauf im Hotel gleich durchröntgen. Wie ist denn Ihre Beobachtung? Gibt es Hoffnung oder hängt vielen alten Strukturen weiterhin die, wie so schön heißt, normative Kraft des Faktischen an?
Nein, ich bin ein ganz einfacher Gast. Mhm. Ich bin überhaupt nicht anspruchsvoll. Ich brauche nur einen pünktlichen Weckruf und gerne zwei Cappuccino zum Frühstück. Alles andere ist nämlich wichtig. Dafür weiß ich viel zu sehr um die Schwierigkeit der Abläufe und um die Genauigkeit. Nein, ich habe viele tolle Kollegen. Ich bin in der Tat sehr viel unterwegs. Aber wissen Sie, ich erlebe gerade in Deutschland so wunderbare Hotels. Und ich glaube, es muss einfach auch mal gesagt werden, dass die deutsche Hotellerie für mich mittlerweile wieder Weltmarktführer ist. Hm. Sie wissen wahrscheinlich, dass das beste Hotel der Welt im Moment in Deutschland steht. Gewählt von den Quality-Checkern der Leading Quality Assurance aus London und bestätigt von allen Leading Hotel-Direktoren. Also das ist wirklich, das sind zwei total unabhängige Gremien. Mhm. Die haben nicht das Mandarin Oriental in Bangkok oder das Peninsula in Hongkong, sondern das Brenners Park Hotel in Baden-Baden.
Richtig, mit Ihrem alten Studienkollegen Marenbach.
Ja, genau. Mit meinen lieben Freunden und Kollegen Frank Marenbach, den ich den allergrößten Respekt habe. Und wissen Sie, das muss auch mal gesagt werden, dass die deutsche Hotellerie in vielerlei Hinsicht vorneweg marschiert. In Düsseldorf, das Stadthotel, das Hyatt, ist ein wunderbares Haus. Mhm. In Dresden, das Taschenbergpalais. In Berlin, das Roquefort und das Adlon. Also es gibt so viele wunderbare Hotels, dass ich schade finde, dass meistens doch eher negativ darüber gesprochen wird. Dabei haben wir mit unserer Personalpolitik und den dünnen Margen ist ja doch ungleich schwerer als Hotels in Asien oder auch in Amerika.
Bloß ein Prinzip behalten Sie, wenn ich das richtig behalten habe, aus dem Büchlein: Gläser aus der Minibar werden von Ihnen grundsätzlich vor Gebrauch nochmal gespült, um gar nicht erst auf gruselige Gedanken zu kommen.
Sie haben recht. Es gibt natürlich in meiner Reiseerfahrung auch ein paar unangenehme Dinge, die ich als Hotelier kenne. Nicht jede Zimmerfrau, und ich habe großen Respekt für diesen Beruf, glauben Sie es mir, nicht jede Zimmerfrau wechselt den Lappen. Manchmal werden die Zimmer eben mit einem einzigen Lappen geputzt. Und der endet dann mal Minibarglas, deswegen nehme ich davon Abstand. Genauso ein Tipp für Ihre Hörer: Schlafen Sie nie auf der Seite des Bettes, das nah am Bad steht. Nehmen Sie die andere Seite, denn die ist viel weniger durchgelegen. 80% aller Gäste nehmen die Matratze am Bad. Also okay, bessere, frischere, saubere und härtere Matratze ist die andere.
So, haben wir wenigstens noch ein bisschen Lebenshilfe am Schluss reingepackt. Wer es nachlesen mag, Sex bitte nur in der Suite. Eine ja irrwitzige Reise hinter die Kulissen der Grand Hotels und einmal um die Welt von Carsten Karat, erschienen bei Herder für 19,99 €, also den Gegenwert eines Glases Champagner im Camea. Da bekommen Sie vielleicht sogar noch eine persönliche Widmung vom Rebellen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, es hat große Freude gemacht.
Mir auch, danke.